SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3.
Stellen Sie sich vor, wir könnten heute darüber abstimmen, ob das Saarland eigenständig werden und unter europäischer Verwaltung stehen soll. Das ist eigentlich gar nicht vorstellbar, das Ganze. Aber genau das war vor 70 Jahren Realität, 1955. Da entschieden die Saarländerinnen und Saarländer über das Saarstatut, ausgehandelt von Konrad Adenauer und Pierre Mendès-France. Die Regierung unter Johannes Hoffmann unterstützte das europäische Modell, doch das Land war tief gespalten. Der Wahlkampf war hart und oft unfair. Das Land und Leute-Feature auf SR3 von Karin Mayer beschäftigt sich mit dieser historischen Entscheidung, die auf unser aller Leben Auswirkungen hatte. Am 23. Oktober 1955 stimmten 67,7% gegen das Saarstatut und damit für den Weg in die Bundesrepublik. Bis heute wird über die Bedeutung dieser Entscheidung gestritten. Verpasste europäische Chance oder kluger Schritt in die Gemeinschaft der Bundesländer?
Ja, da war ich 5 Jahre alt. Danach ist ja jahrelang noch diskutiert worden über den Johannes Hoffmann. Jo, der Dicke muss weg, war der Spruch. Ne?
Ich denke, Saarland war ja deutsch und dass die Leute auch nochmal zu ihrer Heimat eigentlich zurück wollten.
Die einen verstehen es, die anderen bedauern es. Das Ergebnis der Saarabstimmung 1955. Bis heute wird die Abstimmung über das Saarstatut als eine Entscheidung für Deutschland betrachtet.
Er hat zu den Enkeln gesagt, ich gebe euch 500 Franken jeden zum Auszugeben. Das Geld ist ja ab morgen nichts mehr wert.
Waren Ihre Eltern da viel drüber diskutiert?
Die wollte zurück zum Reich, die waren Jahrgang 1920 rum. Also die haben schon vorher für Deutschland gestimmt und nach Adolf und wollte zu Deutschland. Ne?
Die Saarabstimmung beschäftigt die Menschen in der Region bis heute. Immer wieder hat SR3 Saarlandwelle auf diese Zeit zurückgeblickt. Michael Lentes hat sich als Historiker und SR-Journalist mit der Saarabstimmung auseinandergesetzt.
Konrad Adenauer hatte in seiner sogenannten Bochumer Erklärung die Saarländer aufgefordert, mit Ja zu stimmen. Das wog schwer, brachte vor allem die CDU Saar in die Bredouille. Wie wenig man mit einer Ablehnung gerechnet hatte, mag auch zeigen, dass für diesen Fall überhaupt nichts ausgehandelt worden war. Als dann in der Nacht vom 24. Oktober 1955 das Ergebnis im saarländischen Landtag bekannt gegeben wurde, war die Überraschung groß.
Im Landtagsgebäude in Saarbrücken hat sich um 1 Uhr nachts die Spannung gelöst. Hunderte von in- und ausländischen Journalisten haben zusammengedrängt in einem Raum die Ergebnisse des Abstimmungskampfes erlebt. Die Saarbevölkerung hat Nein zum Saarstatut gesagt.
So viel steht fest. Am 23. Oktober 1955 wurde im Saarland Geschichte geschrieben. Die Saarländerinnen und Saarländer konnten in einer Volksabstimmung Ja oder Nein zum Saarstatut sagen. Der Historiker Paul Burgert hat sich damit ausführlich beschäftigt.
Es stand die Frage an, wie kann man dieses Saarland in die Zukunft führen, ohne dass die Fehler der Vergangenheit nochmal sich wiederholen können. Unter diesen Voraussetzungen erfand man dann im Geist des Aufbruchs von Europa zu Beginn der 1950er Jahre die Idee, dass so etwas entstehen könnte wie der erste europäische Staat, wenn man so will.
Und dafür gab es einen wichtigen Grund. Es gab immer noch Lücken in der Nachkriegsordnung. Deutschland und Frankreich hatten keinen gültigen Friedensvertrag geschlossen. Das sollte sich ändern. Im Rahmen der Pariser Verträge wurde also auch das Saarstatut ausgehandelt.
Ja, also ein Land, was innenpolitisch sozusagen autonom war, das dann aber außenpolitisch gewissermaßen in eine europäische Verfassung integriert wird.
Ja, also es wäre schon ein autonomer Staat gewesen.
Es wäre ein autonomer Staat nach innen gewesen und sollte außenpolitisch von einem europäischen Kommissar verwaltet werden.
Das klingt noch heute visionär. Frieden sichern durch die Abkehr vom Nationalstaat. Im Jahr 1955 konnten viele mit dieser Vorstellung nichts anfangen. Umso frischer waren dagegen Kriegserlebnisse.
Meine Mutter war keine Schlägerin, aber ich bekam eine Ohrfeige mit 15 Jahren, die mir lang nachging von meiner Mutter, weil sie gesagt hat, verstehst du denn nicht, und das hat sie ernst gemeint, dass ganz viele Saarländer für Deutschland gestorben sind. Die können doch jetzt, ich war kriegsweise, sie können doch jetzt nicht Deutschland verraten. Also diese Stimmungslage von damals, die hatte viele Komponenten.
Rita Waschbüsch, ehemalige CDU-Ministerin im Saarland, ist Zeitzeugin der Saar-Abstimmung.
Ich habe diese Zeit sehr bewusst erlebt. Ich hatte einen guten Geschichtslehrer, war 15 Jahre alt und die ganze Diskussion, es war hier ja auch schon gesagt, ging viel auch mit jungen Leuten, die Ja- und Nein-Sager waren. Ich war im Tanzkurs. Sie werden sich wundern, aber selbst in diesem Tanzkurs hat das Ja und Nein eine Rolle gespielt. Es gab die Tatsache, dass die Ja-Sager nur miteinander tanzen sollten, ob Jungen und Mädchen, und die Nein-Sager nur miteinander tanzen sollten. Und die arme Tanzlehrerin hat ständig versucht, da ein bisschen Frieden zu stiften, aber es war einfach nicht möglich.
In einer Veranstaltung von Unionsstiftung, Stiftung Demokratie Saarland, Villa Lessing und dem Saarländischen Rundfunk erinnert sie an die Zeit vor der Abstimmung. Andere schließen sich an.
Persönliche Erfahrungen aus der Zeit. Ich war auch einer derjenigen, die die schwarze Aufkleber an die Laterne geklebt haben. Das bedauere ich heute noch zutiefst. Ja.
Edgar Burger, hat sie noch diese Aufkleber gegen das Saarstatut? Auch Flugblätter hat er bis heute aufgehoben, denn im Sommer 1955 wurde nicht nur mit Argumenten gestritten.
Es war eine harte Zeit, das ging dann quer durch die Familien. Der eine war Ja-Sager, der andere Nein-Sager. Der Opa hat gesagt Ja und die Kinder haben gesagt Nein. Also es war wild und konnte keiner wissen, wie die Wahl ausgeht.
1955 war Edgar Burger Unternehmer und Familienvater. Er hatte einen Baustoffhandel in Dillingen.
Also es war schon sehr mutig gewesen, auch von mir als Unternehmer. Aber wirtschaftlich war Deutschland schon am Höhenflug in etwa. In den 50er Jahren. Und hier, wir hatten immer noch den Fonds gehabt und Wirtschaft wie in Frankreich, das wäre eine Katastrophe geworden.
Als Unternehmer hatte Edgar Burger gute Gründe, sich für ein Nein zum Saarstatut zu engagieren. Die Grenze zu Deutschland empfand er nämlich als Nachteil.
Wir hatten ja nichts gehabt in der französischen Zeit. Wir mussten hier nur französisches Material haben. Und wenn wir was haben wollen, dann muss man nach Trier fahren oder nach Zweibrücken, muss das schmuggeln.
Die Grenze zu Deutschland hat Edgar Burger als Demütigung erlebt. Auch wenn es bei der Abstimmung zunächst nicht um einen Beitritt zu Deutschland ging, war für ihn klar, das Saarland muss Teil von Deutschland werden. Die Regierung des Saarlandes sah das anders. Man muss sich vor Augen halten, dass auch die Landespolitiker ihre eigenen Kriegserfahrungen gemacht hatten. So war zum Beispiel Ministerpräsident Johannes Hoffmann von der Christlichen Volkspartei des Saarlandes, kurz CVP, 1935 nach dem Beitritt zu Nazi-Deutschland ins Ausland geflohen.
Saarländische Frauen und Männer, liebe saarländische Jugend, Sie sind wieder da! Aber wir sind noch da!
Johannes Hoffmann, Ministerpräsident des Saarlandes und Vorsitzender der Christlichen Volkspartei CVP im Abstimmungskampf 1955. Joho, so sein Spitzname, war ein glühender Verfechter des Saarstatuts. Der überzeugte Katholik, wegen seiner Leibesfülle auch der Dicke genannt, war schon 1935 gegen den Anschluss des Saarlandes an das Deutsche Reich gewesen, ging während der NS-Diktatur ins Exil nach Brasilien und stand nach dem Krieg gemeinsam mit der französischen Administration für einen engen Anschluss des Saargebiets an Frankreich. Christlich und frankophil, das war vielen deutschorientierten Christen ein Dorn im Auge. Sie hatten die Vaterlandsliebe des katholischen Bischofs Bornewasser im Ohr, wollten sich nicht als Vaterlandsverräter fühlen. Doch Johannes Hoffmann hielt leidenschaftlich dagegen, bis 1955.
Diese Hetze gegen Frankreich, die man dann so großzügig beschönigt mit der großzügigen Bereitschaft, ja, wir sind ja auch bereit, mit Frankreich zusammenzuarbeiten, macht den deutschen Namen wieder verdächtig und gibt dem Liede Deutschland über alles wieder jenen Missklang, der sich so verhängnisvoll für das Zusammenleben der anderen mit Deutschland ausgewirkt hat.
Die deutsche Staatsangehörigkeit hatten die Nationalsozialisten Johannes Hoffmann sogar aberkannt. Eigentlich logisch, dass er eine europäische Lösung unterstützte. Gegenwind gab es dafür aber auch aus der saarländischen Regierung. So hat unser ehemaliger Kollege und Historiker Michael Lentes die Ereignisse im Jahr 2005 zusammengefasst.
Auch die Demokratische Partei DPS, 1955 die treibende Kraft bei der Ablehnung des europäischen Statuts für die Saar, stimmte zunächst für den wirtschaftlichen Anschluss. Das änderte sich, als Senator Richard Becker, vor allem aber der Rechtsanwalt Heinrich Schneider zunehmend Einfluss in der Partei gewann. Schneider, in den frühen 30er Jahren glühender Verfechter des Nationalsozialismus, überwarf sich nach 1935 mit seiner Partei, stand als Rechtsanwalt in der Folge Verfolgten bei, ohne allerdings seine Parteimitgliedschaft aufzugeben. Gegen einen versuchten Ausschluss protestierte er erfolgreich. Die Sache verlief im Sande. Schneider hatte seine Verdienste im ersten Saar-Abstimmungskampf. Sein Lebenslauf machte ihn für viele Saarländer zu einer Identifikationsfigur. Schneider hatte wie die meisten mitgemacht, war aber wenigstens halbwegs sauber geblieben. Bei den Verbrechen der Nationalsozialisten hatte er jedenfalls nicht mitgemacht. Ein Mitläufer, wie so viele, trotz alledem weiter deutschnational denkend. Damit in krassem Gegensatz zu den europäischen Visionen eines Johannes Hoffmann und im Gegensatz zu diesem auf der Höhe der Zeit. Außerdem verriet Hoffmann zunehmend seine eigenen demokratischen Ideale, ließ pro-deutsche Parteien verbieten, anstatt sich mit ihnen politisch auseinanderzusetzen. Allein eine Folge der Immigrationserfahrungen? Von Pressefreiheit konnte an der Saar in den frühen 50er Jahren nicht die Rede sein. Radio Saarbrücken war mehr oder weniger ein Regierungssender. Zeitungen, die nicht auf Hoffmanns Linie lagen, wurden verboten. Aber der halbautonome Saarstaat war letztendlich keine Brutaldiktatur wie die DDR.
Das ist, wie gesagt, eben eine der Negativseiten der Regierung Hoffmann, die man ansonsten durchaus unter demokratischen Bedingungen verstehen muss. Es ist also nicht so, dass da nun ein total autokratisches Regime geherrscht hätte. Wir dürfen nicht vergessen, auch in der Bundesrepublik herrschten damals noch andere politische Verhältnisse, als es die Liberalität von heute eben zusagt. Aber das ist richtig. Es gibt verschiedene Maßnahmen. Es gab ja auch Zensurmaßnahmen anderer Art. Es wurden Telefone abgehört und so weiter und so fort. Also es gab natürlich vieles, was nicht in das Arsenal einer Demokratie gehört, was damals von Seiten der Regierung durchgeführt wurde. Und am umstrittensten war natürlich die Tatsache, dass verschiedene Parteien nicht zugelassen wurden.
Man muss es noch einmal betonen, die Saarländerinnen und Saarländer sollten über ein visionäres europäisches Konzept abstimmen. Die demokratische Kultur dafür war aber eigentlich nicht gegeben. Vor 10 Jahren hat Zeitzeuge Edgar Burger im SR über die Gründung der Saar-CDU berichtet. Die war äußerst schwierig.
1952 kam jemand zu mir aus Saarbrücken, hieß damals Josef Krischel, und sagte, ich bin ein Vertrauensmann der CDU und suche Vertrauensleute, die hier illegal mit aufbauen. Ich als junger Mann habe gesagt, ich mache mit. Und das war natürlich ich als Unternehmer auch nicht einfach, als Unternehmer und dann gleichzeitig politisch hier aktiv zu werden. Eine Firma aufzubauen und politisch. Aber ich habe es beides gemacht und würde sagen, mit Erfolg.
Burger ist bis heute Geschäftsführer seiner Firma, die Kraftwerksnebenprodukte weiterverarbeitet.
Ich hatte zunächst als junger Soldat heimgekommen mit 20 Jahren und habe geglaubt, wir haben hier eine Demokratie. Aber ich habe festgestellt, die deutschen Parteien wurden nicht zugelassen. Es gab hier an der Saar eine P6, eine politische Polizei, die das alles verhütet hat. Also es durfte nur alles illegal stehen und eine Demokratie sind freie Wahlen für alle. Und da habe ich kein Verständnis gehabt, damals als junger Mann, das zu akzeptieren. Das war der Grund, dass ich damals gesagt habe, ich gehe in die CDU.
Heute ist Edgar Burger 100 Jahre alt. Er ist bis heute überzeugt, dass es richtig war, Nein zu sagen zum Saarstatut.
Also im Nachhinein war die Entscheidung richtig.
Bis heute gehen aber auch die Meinungen über die Abstimmung 1955 auseinander. Rudolf Borsig, Vorstandsmitglied der Villa Lessing in Saarbrücken, glaubt, dass das Saarland heute EU-Mitglied mit Sitz europäischer Institutionen sein könnte.
Die hohe Behörde der Montanunion mit ihren ca. 150 Mitarbeitern bleibt in Luxemburg. Der Montanunion aber angeschlossene Europäische Gerichtshof mit seinen 7 Richtern, gut über 2 Dutzend Mitarbeitern und einigen Rechnungsprüfern zieht nach Saarbrücken. in den 1954 fertiggestellten repräsentativen Pinkussionsbau, für den das künftige Generalkonsulat Frankreichs viel zu groß ist.
In dem Saar-Statut war ganz klar nur in Aussicht gestellt, dass wir Standort europäischer Institutionen werden. Da war nichts fix, da war nichts fest.
Der Historiker und Leiter des Saarbrücker Stadtarchivs, Hans-Christian Herrmann.
Und wir müssen davon ausgehen, dass zu dem Zeitpunkt des Referendums von diesem europäischen Kuchen schon sehr viel verteilt war. Insbesondere Luxemburg, offiziell Provisorium, sehr viel schon auf dem Teller hatte und es nie freiwillig abgegeben hätte. Und auch Belgien hatte Ambitionen.
Schnell werden Vergleiche mit Luxemburg gezogen. Der Historiker Paul Burgert hält davon nichts, denn das Großherzogtum hatte schon damals andere Voraussetzungen.
Luxemburg hat ja schon relativ früh damit angefangen, wirtschaftlich sich umzustellen, ja, also den Finanzplatz vorzubereiten, amerikanisches Banken- und Versicherungskapital ins Land zu bringen. Das waren Dinge, die und eben auch um die europäischen Behörden, die dann anstanden, zu konkurrieren. Luxemburg war damals ja schon Sitz der ersten europäischen Behörden.
Wer über die Saar-Abstimmung 1955 nachdenkt, muss auch auf die Lebensverhältnisse achten. Das durchschnittliche Jahreseinkommen im Saarland lag unter 4.600 D-Mark. Da war Luft nach oben, berichtet Historiker Paul Burgert.
Dieses Heim zur deutschen Mutter, wie man das 1935 genannt hatte, das kam dann jetzt in neuer Form. Man hat es auch darin gesehen, dass die Bewegungen über die existierenden Zollgrenzen zwischen dem Saarland und der Bundesrepublik gestürmt wurden zum Teil. Ja, also man ist auch rübergefahren, man hat dort eingekauft. Es war auch diese berühmte Zeit der Schmuggelfahrten, also dass man eben deutsche Ware importiert hat, die man zum Teil preisgünstiger und vor allem qualitativ auch offensichtlich besser kaufen konnte und die auch so etwas war wie ein sozusagen kulturelles Statussymbol. Ja, man hat jetzt deutsche Ware im Land und musste sich nicht mit Produkten abgeben, die im Saarland produziert wurden und die vielleicht nicht so qualitativ hochwertig waren.
Teil der Geschichte ist auch, bei der Saar-Abstimmung haben viele auf wirtschaftlichen Fortschritt gehofft. Dort, in Deutschland, war das Wirtschaftswunder schon im Gang, die Arbeitslosigkeit sank und den Menschen ging es besser. Das machte den Beitritt zu Deutschland interessant, auch wenn darüber nicht abgestimmt wurde. Im Gegensatz zur Vision von Europa war Deutschland vorstellbar und konkret. Historiker Hans-Christian Herrmann.
Das Entscheidende ist nochmal, 1955 gehen die Leute an die Wahlurne in dem Gefühl, jetzt stimme ich ab für oder gegen Deutschland. Und mit Blick auf den Erfolg der Bundesrepublik, zumal Frankreich gerade zu dem Zeitpunkt und auch in den Jahren davor so instabil gewesen ist, wie wir es gerade in den letzten Wochen erleben. Das sind Aspekte mit Blick auch auf die Identifikation mit Deutschland, die dieses Ergebnis erklären. Man kann nicht sagen, die Saarländer wollten kein Europa. Heute wird Europa und deutsch-französische Freundschaft nirgendwo so gelebt wie bei uns.
Auf der einen Seite stand also die Vision von Europa, auf der anderen Seite eine Bevölkerung, der Krieg noch in den Knochen steckte und die Ruhe und Sicherheit wollte. Die Historikerin Professor Bärbel Kuhn befasst sich seit langem mit dem Abstimmungskampf 1955.
Johannes Hoffmann hat ja seine Erinnerung geschrieben mit dem Titel »Das Ziel war Europa« und für ihn war halt tatsächlich, und das war für die Menschen wahrscheinlich auch ganz stark der Punkt, die Menschen, die mit Ja gestimmt haben, dass der Nationalstaat diskreditiert war. Durch den Ersten Weltkrieg, durch den Zweiten Weltkrieg, durch das, was vorher passiert war. Also es war wahrscheinlich nicht so sehr die Frage Europa, sondern eher kein Nationalstaat mehr. Diese Europäisierung dieser kleinen Region, das hatte seinen Charme und das war halt eben etwas ganz Neues, etwas ganz anderes als diese Nationalstaatspolitik, von der man halt eben begründet den Eindruck hatte, das führt in Krieg und nicht in Völkerverständigung, sondern das Gegenteil von Völkerverständigung.
Auf deutsch-französischer Ebene ging es um einen Friedensschluss und um eine Klärung der Saarfrage. Die Bevölkerung wurde dabei nicht ausreichend mitgenommen. Die Vorstellung, wieder Teil von Deutschland zu werden, war zu attraktiv. So weit, so verständlich. Die Ereignisse rund um die Abstimmung bleiben aber historisch. Michael Lentes blickt noch einmal zurück.
Der Wahlkampf des Jahres 1955 ging in die Geschichte ein als die härteste, oft genug unfairste politische Auseinandersetzung der Nachkriegszeit. Beide Seiten, Statutbefürworter wie Gegner, schenkten sich nichts. Man beschimpfte sich gegenseitig als Nazis oder Separatisten. Auch vor körperlicher Gewalt wurde nicht zurückgeschreckt. Und so lief das in Wahlveranstaltungen damals mehr als einmal ab.
Ich möchte, bevor ich meine Begrüßungsansprache halte, darauf aufmerksam machen, dass es hier in dem Saal verstreut Störenfriede gibt, feindselige Burschen, die nach hier gekommen sind.
In der aufgeheizten Atmosphäre wurde Ministerpräsident Hoffmann geschlagen. Es wurde ihm ein Bein gestellt, sodass der nicht mehr junge, schwergewichtige Mann stürzte und sich verletzte. Am 23. Oktober sprachen sich 67,7% der Wahlberechtigten gegen das Statut aus. Johannes Hoffmann dankte noch in der Nacht des 23. auf den 24. Oktober ab, was er rein rechtlich gesehen nicht hätte tun müssen. Aber er hatte verstanden. Die Saarländer wollten ihn nicht mehr. Er zog sich völlig aus dem politischen Geschehen zurück, starb 1967. Richard Kirn von der SPS emigrierte sogar ein zweites Mal nach Frankreich, obwohl auch das nicht zwingend notwendig war. Der Sonderweg der Saar im 20. Jahrhundert war zu Ende. Nach einer Phase der Restauration mit zahlreichen Straßenumbenennungen, Max Braun wurde zum Beispiel zu Großherzog Friedrich, nahm eine friedliche Entwicklung ihren Weg und auf einmal entdeckten selbst die, die am lautesten gegen das Statut getrommelt hatten, ihre Liebe zu Frankreich. Eine Lehre gilt es auf alle Fälle aus den Ereignissen zu ziehen. Roland Stegolinski, der Zeitzeuge, formuliert sie.
Leute, hütet euch davor, Dinge, die zwischen Menschen verschiedener Nationalität sich abspielen, noch einmal so töricht, hochemotionalisiert zu verhackstücken, redet toleranter miteinander, lebt toleranter miteinander.
Ein wichtiger Appell bis heute. Zeitzeugin Rita Waschbüsch kann sich dem nur anschließen.
Wir sollten diese Auseinandersetzung als Warnung auch sehen als Europäer, dass eine Chance uns gegeben worden ist, dass wir nicht Rückfälle in nationale Denkweisen und Rückfälle in Freund-Feind-Verhältnisse unseren jungen Menschen mitgeben. Und wir sollten das vor allen Dingen auch in Richtung auf viele junge Leute, die aus Unzufriedenheit meinen, man müsse AfD haben in der Zukunft, damit alles wieder gut und richtig wird. Europa muss das Ziel sein und die Saarländer müssen dafür kämpfen.
Was bleibt ist, nach dem Nein zum Saarstatut haben Deutschland und Frankreich über den Beitritt des Saarlandes zu Deutschland verhandelt. Das Saarland wurde 1957 das erste neue Bundesland. Entstanden ist eine Region, in der europäisch und deutsch-französisch gedacht wird. Und das macht nicht nur die Menschen in der Region heute zu Gewinnern, glaubt Historiker Hans-Christian Herrmann vom Stadtarchiv.
Wenn Sie sich die Frage stellen, was das Saarland heute ausmacht, was wir sind, dann ist es diese Rolle des Bundeslandes Saarland sehr aktiv engagiert in den deutsch-französischen Beziehungen, die europäische Orientierung. Das ist die DNA des Saarlandes. Viel mehr als Kohle, Eisen und Stahl. Wie konnte es denn dazu kommen? Ja, weil dieser Johannes Hoffmann eben kein Verlierer ist, sondern weil es ihm gelungen ist, in die CDU Saar sehr viel Personal, aber auch politische Wertorientierung und Überzeugung hineinzupflanzen. Und weil es auch innerhalb dieser CDU Saar sehr wohl einen deutsch-französisch-Europa zugeneigten Teil gegeben hat.
Vor 70 Jahren haben 67,7% der Saarländerinnen und Saarländer gegen das Saarstatut gestimmt und damit den Weg in die Bundesrepublik freigemacht. Verpasste europäische Chance oder kluger Schritt in die Gemeinschaft der Bundesländer? Das Land und Leute-Feature finden Sie im SR3-Podcast-Angebot und in der ARD-Audiothek.
SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. Regionale Features auf SR3. Immer sonntags um 12:30 Uhr und als Podcast auf sr3.de.